Gut, dass Sie heute Morgen im Gottesdienst sind. Dann kann Ihnen schon mal nicht passieren, was ein Geschäftsmann im Advent 1623 erlebte. Er war am Adventssonntag nicht in der Kirche gewesen. Und am späten Sonntagvormittag klingelte es dann an seiner Tür. Herr Sturgis, so heißt der Geschäftsmann, öffnet. Da steht der Kirchenchor, begleitet von etlichen offensichtlich ärmeren, gebrechlichen Leuten. Und der Pfarrer Georg Weißel ist auch dabei. Der sagt erst ein paar Worte und dann singt der Chor das frisch gedichtete Adventslied von Georg Weißel, macht hoch die Tür macht weit. Und Sturgis kapiert, das ist jetzt kein Geburtstagsständchen, sondern eine Protestdemonstration. Was war passiert? Sturgis hatte ein Wiesengrundstück gekauft, das direkt an seine Villa angrenzte. Er hatte einen Zaun darum geführt und die Tore fest verschlossen. Das Problem war, über diese Wiese führte der nahe Weg in die Stadt Königsberg und auch zum Königsberger Dom. Und die Leute aus dem Armen- und Krankenheim, das dahinter lag, kamen jetzt nicht mehr auf diesem schnellen Wege dorthin, mussten einen großen Umweg machen, was viele nicht mehr schafften. Und trotz etlicher Bitten hatte sich Sturgis beharrlich geweigert, die Tore zu öffnen, bis an jenem Adventssonntag Pfarrer Weißel zusammen mit dem Kirchenchor anrückte und dem Geschäftsmann die Worte zurief: Ruft, heute, lieber Herr Sturgis, steht auch der König aller Könige, Jesus Christus, vor eurem verriegelten Tor. Ich flehe euch an bei eurer Seele Seligkeit. Öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern öffnet ihm auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. In dem Moment, wo Weißel fertig ist, beginnt der Chor zu singen, macht hoch die Tür macht weit. Strophe für Strophe, sind ja insgesamt 5. Und Sturgis steht zunächst wie angewurzelt da. Aber kurz vor Liedende greift er dann in seine Tasche, holt den Schlüssel heraus und sperrt das Gartentor auf. Und man sagt, dass diese Tore seitdem nie mehr verschlossen waren. Das Grundproblem von Weihnachten, viele verschlossene Türen, klemmende Portale, eingerostete Pforten. Und sie wollen einfach nicht aufgehen. Es will nicht Weihnachten werden. Die Angst ist zu stark. Die Vorbehalte gegen Jesus sind zu groß. So viele klemmende Türen. Und Gott wusste, dass es so kommen würde. Und darum hat er alles getan, um sein Volk auf den Messias vorzubereiten. Damit wir rechtzeitig die Türen ölen. Damit wir rechtzeitig den Rost beseitigen. Damit wir rechtzeitig die Schlösser aufbrechen. Das war die Aufgabe der Propheten. Und in dieser Adventszeit haben wir ja nun besonders den Propheten Jesaja kennengelernt, der mehr als 700 Jahre vor Christus gepredigt hat. Sie erinnern sich noch daran, letzten Sonntag haben wir uns Jesaja 11 genauer angesehen, diese königliche Hoffnung, wenn der angekündigte König wiederkommen und seine Macht sichtbar durchsetzen wird. Dann haben wir am letzten Donnerstag in der Adventsandacht Jesaja 7 miteinander studiert. Das Wunder der Jungfrauengeburt. Der König kommt als Sohn einer Jungfrau. Und heute ist am Ende das große Adventskapitel Jesaja 9 dran. In diesem Jesaja-Zyklus. Sie haben die entscheidenden Verse vor sich. Jesaja 9, eigentlich geht es los in Jesaja 8, 23. Und hier benutzt Gott eine sehr spezielle Methode, um sein Volk auf den Messias vorzubereiten. Er schickt ihnen einfach eine Geburtsanzeige. Und die wollen wir jetzt lesen, ab Jesaja 8, Vers 23. Da sagt Gott: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und Herr, nun bitten wir dich darum, dass du durch dieses Wort, was du Jesaja gegeben hast, auch zu uns reden mögest. Amen. Normalerweise haben wir in einer Geburtsanzeige, was wir haben: den Namen, Datum der Geburt, Gewicht, Länge des Säuglings, Name der Eltern und bei Christen vielleicht noch ein Bibelvers. Das ist eine übliche Geburtsanzeige. Manche beschränken sich auf die Geburtsanzeige in der Zeitung, andere versenden persönliche Karten. Verschickt werden diese Geburtsanzeigen in der Regel einige Tage nach der Geburt. Manche bereiten das alles vorher schon vor, und wenn dann das Kind gerade entbunden ist und die Mutter sich noch im Krankenhaus erholt, dann fügt der Vater ganz stolz die exakten Daten ein. Gewicht, Länge, Datum, Uhrzeit, und dann geht's an die Druckerei. Auch der heilige Gott hat also eine Geburtsanzeige für seinen einzigen Sohn entworfen und verschickt. Und so außergewöhnlich der Sohn, so außergewöhnlich die Geburtsanzeige, das beginnt schon mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Nicht wenige Tage danach, sondern gut 700 Jahre zuvor. Das ist eigentümlich. Eine prophetische Geburtsanzeige. Und sie ist zusammengefasst in diesen Versen 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Dankeschön. Und dann kommen die vier Namen dieses Kindes: Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Fürst des Friedens, auf dass seine Herrschaft groß werde. Vier Namen für ein Kind. So könnte man diese Geburtsanzeige überschreiben. Vier Namen für ein Kind. Ich weiß nicht, wie viele Namen Sie bekommen haben. Und Jesaja schreibt so, als sei die Geburt bereits geschehen. Das ist das typische prophetische Perfekt. Es wird so sicher passieren, dass man bereits in der Vergangenheitsform davon reden kann. Das nächste, was auffällt, außer dem Zeitpunkt, ist der Inhalt der Geburtsanzeige. Normalerweise haben wir ja die technischen Details, also Länge, Breite, Höhe gewissermaßen, Zeitpunkt der Geburt, Gewicht und keine Aussagen über Wesen, Eigenschaft und Charakter des Babys. Also ich habe noch nicht eine Geburtsanzeige gesehen, so nach dem Motto, wir freuen uns, die Geburt unseres hochintelligenten, musikalischen und sportlichen Stammhalters ankündigen zu können. Das wird man selten finden. Bei Gottes Geburtsanzeige ist es genau umgekehrt. Keine technischen Details, aber sehr viel über den Wesen und den Charakter des Kindes und seine Wirkung auf die Welt. Erstaunlich. Und die unvermeidliche Frage, warum verschickt Gott diese Geburtsanzeige so früh? 700 Jahre vor der Geburt. Wie konnte das den Menschen damals helfen, zur Zeit Jesajas? Und warum sollte diese Anzeige wichtig sein für uns? Wenn wir diesem Geheimnis auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir uns kurz in die Situation der Menschen hineinversetzen, die es als Erste zu lesen bekamen. 8. Jahrhundert vor Christus. Israel steht unter Schock. Vor allem das Nordreich. Vor kurzem die assyrische Invasion. Und die Lage ist nicht nur ernst, sondern sie ist hoffnungslos. Das sehen Sie in Jesaja 8, Vers 21, da heißt es, sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen, ihrem König und ihrem Gott. Sie werden verzweifelt sein, heißt das. Und unter sich die Erde ansehen, und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das ist die Situation. Finsternis macht sich breit. Der äußere Anlass ist der Angriff der assyrischen Weltmacht. Aber der innere Anlass ist viel gewichtiger. Sie haben sich von Gott abgekehrt. Und das zeigt sich auch daran, wo die Leute jetzt ihre Hilfe suchen. Vers 19, Kapitel 8, Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und die Beschwörer fragen, die da flüstern und murmeln. So spricht, sollte nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Also sie nehmen ihre Zuflucht zum Okkultismus, zu dubiosen Praktiken, weil sie so verzweifelt sind und weil ihr Herz so fern von Gott ist. Und Sünde, das müssen wir wissen, Sünde führt immer in die Finsternis. Selbst wenn manchmal vielleicht kurzfristige Vorteile aus der Sünde sich uns zu ergeben scheinen, Sünde führt am Ende immer in die Finsternis, immer ins Verderben, immer ins Unglück, immer in die Verzweiflung. Wer Gott ungehorsam wird, wer seine Hoffnung auf andere Kräfte setzt, der landet früher oder später in Trübsal und Angst. Aber Gott lässt seine Leute nicht allein. Gott gibt dem Jesaja diese Hoffnungsbotschaft. Und unser großes Vorrecht ist, dass auch wir uns davon angesprochen fühlen dürfen. Sie ist auch an uns gerichtet, diese Botschaft. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Jesaja 8, Vers 23. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali? So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer. Das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Also das Gebiet, das Jesaja hier beschreibt, liegt im Norden Israels. Galiläa, müssen Sie sich so vorstellen, westlich des Sees Genezareth, westlich des Jordans. Das ist, wurde genannt das Galiläa der Heiden. Und hier hat die assyrische Invasion zuerst gegriffen. Hier wurden sie zuerst heimgesucht. Hier wurden sie assyrische Provinz unter Tiglath-Pileser III. 732. Und Jesaja sagt, Leute, diese Region, die für eure Niederlage steht, diese Region, in der eure ganze Schmach offenkundig wird, diese Region, in der ihr eure ganze Hilflosigkeit gespürt habt, die wird einmal ganz anders zu Ehren kommen. Wie soll das geschehen? Warten wir noch einen Moment ab. Und dann wird der Hoffnungston immer lauter. Das Volk, das im Finstern wandelt, Kapitel 9, Vers 1, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, man kann wörtlich übersetzen, im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Die Finsternis wird durchbrochen. Die Finsternis wird nicht das letzte Licht haben. Das Licht wird durchbrechen. Garantiert. Das ist bei Jesaja immer ganz eng verbunden. Der Messias bringt das Licht. Der Messias macht es hell. Und wenn er kommt, dann wird er euch Freude bringen und Freiheit. Vers 2. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Die Israeliten hatten so viel verloren. Sie hatten den Ertrag ihrer Felder verloren. Sie hatten den Krieg gegen Assyrien verloren. Aber es wird nicht dabei bleiben. Er wird euch die Freude bringen. Wenn der Messias kommt, dann werdet ihr euch freuen, wie man sich freut, wenn die Beute nach dem Kampf verteilt wird. Und dann schaltet Jesaja wieder ins prophetische Perfekt, um als ob es schon geschehen wäre. Er bringt nicht nur Freude, sondern er bringt Freiheit. Du, Messias, hast ihr drückendes Joch zerbrochen. Die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Die Last wird dir abgenommen werden. Du wirst sie nicht für immer tragen müssen. Du wirst eine grenzenlose Befreiung spüren, von der du jetzt noch nicht einmal zu träumen wagst. Eure Bedränger werden euch nicht länger quälen dürfen. Der Stecken ihres Treibers wird zerbrochen werden. Und es wird so sein wie am Tage Midians. Und da erinnert Jesaja an ein Ereignis, bei dem Gott damals 500 Jahre vorher in übernatürlicher Weise eingegriffen hatte am Tage Midians und Israel gegen die Midianiter geschützt hatte, obwohl sie in einer kleinen, unterlegenen Unterzahl waren, hat er sie geschützt am Tage Midians und hat er ihnen bewiesen, dass einer mit Gott immer in der Mehrheit ist. Und dass sie sich nicht vor der so erdrückenden Macht ihrer Feinde und Bedränger zu fürchten brauchen. Gideon hat damals mit wenigen Mitstreitern die Feinde besiegt, weil Gott bei ihm war. Und so wird es wieder sein, sagt Jesaja, so wird es wieder sein. wie am Tage Midians. Hab keine Angst. Der Messias wird alles gut machen. Er wird alles und alle entmachten, die euch kaputt machen wollen. Er wird alles niedertreten, was dich jetzt bedrängt. Er wird dir Sicherheit bringen und Frieden. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, Vers 4, alles, was dich jetzt bedroht und alles Leid und jeder Mantel, der durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden. Der Messias wird alles in Ordnung bringen. Er wird alle Spuren des Leides beseitigen. Er wird alle feindlichen Mächte besiegen. Alles, was dich bedroht, wird der Messias beseitigen. Er ist der letzte Richter. Er spricht das letzte Wort. Und aus dem Gericht heraus führt er dich zum Heil und zur großen Freude und in seine Geborgenheit. Was für eine Verheißung. Schauen Sie, das ist die Zukunftsperspektive. Das ist das Hoffnungslied, mit dem Jesaja seine Landsleute tröstet. Vers 23, es wird nicht dunkel bleiben. Vers 1, das Licht bricht die Dunkelheit auf. Vers 2, der Messias bringt jubelnde Freude. Vers 3, er bringt Freiheit, er befreit uns vom Joch. Er schickt seinen übernatürlichen Beistand wie am Tage Midians. Und mit dieser Freiheit, Vers 4, bringt er uns die Sicherheit gegenüber allen feindlichen Mächten, die uns niederdrücken und fertig machen wollen. Das ist die Botschaft. Innere Mächte und äußere Mächte. Aber wie soll das gehen? Wie soll man sich das vorstellen? Wie soll das funktionieren? Vor Augen hat Israel die assyrische Realität. Das Nordreich schon jetzt unter Fremdherrschaft. Oder in wenigen Jahren, es steht kurz bevor. Und dann wird es irgendwann auch dem Südreich an den Kragen gehen. Das ist die Realität, die Israel vor Augen hat. Und wir haben die Realität der Krankheit vor Augen. Und die Realität unserer ungelösten Probleme und die Realität unserer Angst und die Realität unserer Träume, die immer wieder kommen und uns nicht in Ruhe lassen und die Realität unseres schlechten Gewissens und die Realität unserer Zukunftsfurcht. Das haben wir vor Augen. Und wenn dieser Text hier abbrechen würde und wenn er nicht in der Bibel stehen würde, dann müsste man denken, naja, eine weitere schöne Utopie. Ein weiteres Sehnsuchtslied, ein weiterer Wunschtraum, der so ja doch nicht in Erfüllung geht. Wie soll das Wirklichkeit werden? Und glauben Sie mir, Jesaja hat diese Zweifel und Fragen ganz bestimmt auch gekannt. Jesaja war ein Mensch wie Sie und wie ich, der war auch umgetrieben, der hat auch gelitten, der hat auch geweint, der hat auch seine schwachen Stunden gehabt. Aber der Text bricht hier eben nicht ab. Und er steht in der Bibel. Und Gott hat dem Jesaja eine klare Antwort ins Prophetenbuch diktiert und ins Herz geschrieben. Auf die Frage, wie soll das gehen? Woher soll diese Rettung kommen? Wie soll das Wirklichkeit werden in meinem Leben? Und wie hat er geantwortet? Wie hat Gott geantwortet? Mit einer Geburtsanzeige. Mit einer Geburtsanzeige. Gott hat nicht gesagt, es kommt ein großer geschichtlicher Prozess, an dessen Ende die Lösung steht. So wie bei dem Philosophen Hegel oder im deutschen Idealismus. Es kommt ein Fortschrittsentwicklungsprozess und dann werden sich die Probleme irgendwann lösen lassen, wenn die Menschheit weit genug vorangeschritten ist. Ja, die Menschheit ist weit genug vorangeschritten, das sehen wir ja. Nein, kein geschichtlicher Prozess, sondern was? Eine Geburtsanzeige, persönliches Eingreifen. Gott sagt, die Lösung für deine Not ist eine Person. Die Lösung für deine Not bringe ich dir durch eine Geburtsanzeige. Durch den Retter, den ich dir schicke, ganz persönlich. Also auf unsere bange Frage, wo soll die Lösung herkommen? Wo ist die Rettung gegen die Dunkelheit? Da antwortet Gott nicht mit einem komplizierten Konzept, nicht mit einem theoretischen Weltrettungsplan, nicht mit einer militärischen Strategieskizze, nicht mit einem religiösen Zehnjahresplan, sondern er antwortet mit einer Geburtsanzeige. Wir müssen sehen, wie kostbar das ist. Er sagt, ich schicke dir meinen Sohn. Und damit weitet Gott die Perspektive weit über sein Volk Israel hinaus. Denn diese Geburtsanzeige wendet sich an die ganze Welt. An die ganze Welt. Das macht ja schon Jesaja dann klar, auch wenn er in Kapitel 49 etwa über diesen Messias spricht. Da sagt er in Kapitel 49, Vers 6, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist die Perspektive. Und das heißt, Sie und ich, wir dürfen uns da ruhig mit reinschreiben. Mit dem uns von Vers 5 sind auch wir gemeint. Uns ist ein Kind geboren. Uns ist ein Sohn gegeben. Das gilt nicht nur Israel, sondern das gilt uns, der BEG und jedem Einzelnen, der hier sitzt heute Morgen, ganz genauso. Da dürfen wir uns getrost mit eintragen. Es geht nicht nur um die Finsternis, die die Assyrer in Israel verbreiten, sondern es geht auch um unsere Finsternis. Es geht auch um unsere Angst. Und Jesaja weiß das. Und darum spricht er immer wieder von dieser düsteren Quelle, aus der die Finsternis hervorkommt. Wenn wir in Kapitel 9 weiterlesen, dann macht er deutlich ab Vers 12, wo eigentlich diese Finsternis herkommt. Da sagt er, das Volk kehrt nicht um zu dem, der es straft und fragt nicht nach dem Herrn Zebaoth. Und dann Vers 15, die Leiter dieses Volkes sind Verführer. Und die sich leiten lassen, sind verloren. Darum kann der Herr ihre junge Mannschaft nicht verschonen, noch ihrer Witwen und Waisen sich erbarmen, denn sie sind alle miteinander gottlos und böse und aller Mund redet Torheit. Das ist das Problem, unser Herz, unsere Schuld, unsere Gottlosigkeit, unser Misstrauen gegenüber dem, der uns alles schenkt. Und darum verschickt Gott seine Geburtsanzeige in alle Welt. Darum streut er sie ganz breit und lässt uns zurufen, du, die Macht der Finsternis ist gebrochen. Die Macht der Schuld ist gebrochen. Die Macht der verpassten Gelegenheiten ist gebrochen. Die Macht der Ausweglosigkeit ist gebrochen. Und es ist immer gefragt worden, ja, was hatten denn die ersten Leser von dieser Geburtsanzeige 700 Jahre vorher? Die mussten doch noch so lange auf den Messias warten. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, auch für sie lag darin schon ein tiefer Trost, nämlich der Trost, Gott lässt uns nicht im Stich. Er wird eingreifen. Er hat einen Plan. Er gibt uns nicht auf. Er wird am Ende endgültig die Lösung bringen und darum können wir ihm schon heute vertrauen. Wir wollen uns schon heute an das klammern, was er uns bisher offenbart hat. Und darum war diese Zukunftsverheißung über den Messias auch für sie 700 Jahre vorher ein ganz tiefer Trost, weil sie wussten, unser Gott lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht im Stich. Und für uns, die wir diese Geburtsanzeige im Advent 2012 in den Händen halten, ist die Sache viel einfacher. Denn wir können schon auf das Erdenleben des Messias zurückblicken. Wir können seine Geburtsanzeige schon mit seinem gelebten Leben vergleichen. Wir haben es viel leichter in dieser Hinsicht. Und schon der Vorspruch in Kapitel 8, Vers 23 hat etwas mit Jesu Leben zu tun, wo Gott sagt, dass er das Galiläa der Heiden, also dort, wo die Assyrer gewütet hatten, besonders zu Ehren bringen will. Wissen Sie, was im Galiläa der Heiden passiert ist? Dort hat der Dienst Jesu begonnen. Knapp 800 Jahre, nachdem Jesaja das geschrieben hatte, hat genau in dieser Region Jesus Christus sein Predigen und sein Heilen und seine Wundertätigkeit begonnen. In Sebulon und Naphtali. Das ist kein Zufall. Matthäus schreibt in Matthäus 4, Vers 13 über Jesus. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und dann kommt unser Text. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die da saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Verstehen Sie, hier im Galiläa der Heiden, hier im Norden, wo die Assyrer wüteten, hier beginnt Jesus 800 Jahre später seinen Dienst. Hier fängt das Licht an, sich Bahn zu brechen und hell zu strahlen. Aber noch wichtiger ist am Ende die Geburtsanzeige selbst, die wir zum Schluss noch ansehen müssen. Was verrät sie uns denn? Sie sagt nichts über das Datum, sie nennt kein Gewicht, keine Adresse. Aber sie nennt uns eben diese vier Namen des Säuglings. Eigentlich sind es Doppelnamen im Hebräischen. Vier Namen für ein Kind. Und diese vier Namen, die werfen ein helles Licht auf Jesus. Sie verraten uns 700 Jahre vor seiner Geburt, was er für uns sein wird. Sie kündigen an, was er für uns bringen wird. Und wie er die Finsternis besiegen wird. Und ich möchte Sie einladen, verstehen Sie diese Geburtsanzeige bitte ganz persönlich. Denn Gott hat Sie gemeint mit dieser Anzeige. Er hat sie Ihnen geschickt, so als hätte er sie ganz persönlich in Ihren Briefkasten geworfen. Und lassen Sie uns am Ende sehen, wer Jesus für uns sein will. Das Erste, was über diesen Sohn gesagt wird, wunderbarer Ratgeber. Wunderrat. Wunderbar, das meint übernatürlich. Übernatürlicher Ratgeber. Das ist Jesus für Sie. Auch sterbliche Menschen können ja bisweilen gute, besonnene Ratgeber sein. Ich hoffe, Sie haben gute Ratgeber, persönlich in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie. Das sollten wir auch. Aber der Rat, den Jesus Ihnen geben kann, der geht weit darüber hinaus. Es gibt so viele Fragen, da wissen wir einfach nicht weiter. Aber Jesus hat einen ganz anderen Überblick, weil er ja Gottes eigener Sohn ist. Und wenn es um die entscheidenden Fragen geht, um die Frage, wozu lebe ich? Wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Wie werde ich mit dem Tod fertig? Wie werde ich mit dem Leid fertig? Dann brauchen wir einen, der sich besser auskennt als unsere menschlichen Ratgeber. Und das ist der Jesus Christus. Wir brauchen einen Rat, der über unsere normalen menschlichen Lösungen hinausgeht. Und den will Jesus uns geben. Jesus will uns Schritt für Schritt in den großen und den kleinen Fragen unseres Lebens wirklich beistehen. Er will uns beraten, auch in den Dingen des Alltags. Er bietet uns ein persönliches Verhältnis zu ihm an. Er sagt, du darfst zu mir beten. Du darfst zu mir auch beten, wenn du deine Bibel liest. Und darum bitten, Herr, steh mir bei. Lass mich verstehen, was du mir jetzt sagen willst. Du darfst ihn bitten, auch in deinen ganzen Alltagsfragen. Herr Jesus, was soll ich jetzt machen? Und auch, wo die Bibel sich nicht direkt äußert dazu, kannst du Jesus bitten, dass er dir hilft, die biblischen Prinzipien richtig anzuwenden. Dir Türen zu öffnen, andere Türen zu verschließen. Jesus will dein persönlicher Ratgeber sein. Das wird hier in dieser Bibelstelle ganz deutlich gesagt. Und das ist unser großes Vorrecht, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Wir haben den besten Ratgeber, den man sich denken kann. Aber Jesus weiß nicht nur alles, Jesus kann auch alles. Und das wird an dem zweiten Namen dieses Kindes deutlich. Gott hält. Starker Gott. Kann man auch übersetzen. Gott hält. Jesus weiß nicht nur den besten Rat, sondern er hat auch die Macht, das Beste und das Richtige in deinem Leben durchzusetzen. Und deswegen steht er hier auch und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er weiß nicht nur über alles Bescheid, sondern er kann es auch durchsetzen, was du brauchst. Du kannst dich auf ihn verlassen, dass er dich auch führen wird. Und diese Macht konnte man dem kleinen Kind in der Krippe natürlich noch nicht ansehen. Aber den Propheten hatte Gott es schon längst offenbart. Und die Weisen, die da vor ihm knieten, hatten etwas davon geahnt. Und die Engel haben es in der heiligen Nacht verkündigt. Das Weihnachtsoratorium, da hat Bach es den Engeln gewissermaßen in den Mund gelegt. In diesem berühmten Choral hat er es den Engeln in den Mund gelegt, als würden sie aus dieser Geburtsanzeige zitieren. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Sie haben vielleicht die Melodie jetzt im Ohr. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, und jetzt kommt die Geburtsanzeige, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen, das ist seine Macht, dazu den Satan zwingen, uns letztlich Frieden bringen. Es ist so, als ob das Weihnachtsoratorium aus dieser Geburtsanzeige abgeschrieben hat. Dazu den Satan zwingen, und letztlich Frieden bringen. Und der Erwachsene Jesus hat es dann bewiesen. Gott hält. Das ist nicht nur sein Name, sondern das ist sein Wesen. In ihm ist die ganze Macht Gottes. Er hat die Kranken geheilt. Er hat die Toten auferweckt. Er hat selbst den Tod dann endgültig besiegt durch seine Auferstehung. Er ist die Macht Gottes. Und dieser zweite Name, den das Kind hier bekommt, Gott hält, der ist im Hebräischen ganz eng verwandt mit jenem Titel, mit dem Gott sich dem Abraham vorgestellt hatte. Gott, der Allmächtige, El Shaddai, der alles vermögende Gott. Und hier steht ein ganz ähnlicher Name, El Gibor. El Gibor, der mächtige, der alles vermögende Gott, der El Shaddai, das ist dieses Kind in der Krippe. Das ist Jesus. Und wohin das führen wird, sagt dann Vers 6. Und das ist genau das Thema von Jesaja 11, das wir vor zwei Wochen behandelt haben. Dieser weite Blick auf seine große Herrschaft, die kommen wird, auf sein herrliches Königreich, das er herbeiführen wird, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Du hast allen Grund, dich an Jesus zu wenden. Du hast allen Grund, ihm ganz zu vertrauen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist der starke Gott. Und obwohl er alles weiß und alles überblickt und obwohl er alles kann und alle Macht hat, ist er uns dennoch nicht fern, ist er dennoch nicht unerreichbar, ist er dennoch nicht unpersönlich, sondern Jesus will für dich zugleich eine liebevolle Vertrauensperson sein. Und das macht Gott mit dem dritten Namen deutlich, den er in diese Geburtsanzeige hineinsetzt. Dieses kleine Kind ist ewig Vater. Das ist interessant. Vater auf ewig. Überraschend, dass hier Jesus Vater genannt wird. In der Dreieinigkeit ist er ja der Sohn. Aber hier wird Jesus plötzlich Vater genannt. Warum? Der Messias ist wie ein väterlicher Herrscher, wird damit gesagt. Er beschützt uns, wie der beste Vater uns beschützen kann. Er sorgt für uns. Er ist treu. Er hält uns fest. Er lässt uns niemals im Stich. Vater auf ewig. Und Jesus, das spielt ja auch mit hinein. Jesus enthüllt uns endgültig das Wesen des Vaters im Himmel. Er bringt uns den Vater ganz, ganz nahe. In ihm ist Gott, der allmächtige, heilige, dreieinige Gott, mitten unter uns, an unserer Seite, für uns da. Vater auf ewig. Und diese Verbindung, in die Jesus uns hineinzieht, die wird ewig bestehen bleiben. Wenn Sie einmal den Kontakt zu Jesus aufgenommen haben, wenn Ihr Leben ihm gehört, dann wird Jesus Sie nie mehr loslassen. Egal, wo Sie sich aufhalten. Egal, wie einsam Sie sich fühlen. Egal, wie verlassen von Menschen Sie sich fühlen mögen. Jesus wird immer da sein. Mit seiner ganzen väterlichen Nähe, mit seiner ganzen väterlichen Macht. Mit seinem ganzen väterlichen Rat. Vater auf ewig. Er hat es versprochen. Und dann der letzte Name. Warum kann ausgerechnet Jesus dir garantieren, dass du im Himmel ankommst? Das macht sein vierter Name deutlich. Fürst des Friedens. Er ist der Sar Shalom, wie es im Hebräischen heißt. Er ist der König, der uns den wahren Frieden bringt. Und schon Jesaja weiß, dieser Friede ist etwas völlig anderes als ein brüchiger Waffenstillstand zwischen Menschen. Jesaja spricht 25 Mal in seinem Prophetenbuch von diesem Frieden. Und dieser Friede, der meint eine umfassende, geklärte, heile Situation. Und das Wichtigste an diesem Frieden ist der Friede mit Gott, ist die Versöhnung mit dem, dem dein Leben gehört. Und nur Jesus hat die Macht, uns diesen Frieden zu bringen, kein anderer. Nur das Kind, das da angekündigt wird, wird einmal diesen Frieden bringen, weiß Jesaja. Und wie er das macht, das steht in dem Wort Shalom. Was heißt Shalom? In einer ganz bestimmten grammatikalischen Form bedeutet Shalom was? Es bedeutet Vergeltung und Bezahlung. Das heißt Shalom auch. Wenn Sie in Israel eine Rechnung erhalten, Und eine offene Summe bezahlen und wenn die Rechnung quittiert wird, vielleicht mit einem Stempel, dann steht dann so ein hebräisches Wort wie Nishalom. Da steckt Shalom drin und das bedeutet, die Rechnung ist jetzt beglichen. Sie sind jetzt schuldenfrei. Es ist bezahlt. Diese Rechnung klagt Sie nicht mehr an. Sie stehen nicht mehr in der Schuld, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wird Jesus, unser Fürst des Friedens. Er bezahlt für all die offenen Rechnungen, mit denen wir vor dem heiligen Gott stehen, die uns verurteilen und verdammen und die uns den Weg zum ewigen Leben und zur Rettung versperren. Er ist der Fürst des Friedens. Er kommt, um zu bezahlen für unsere Schuld. Und Jesaja weiß ja unendlich viel davon zu sagen, dass der Messias kommt, um an unserer Stelle zu leiden und zu sterben und für alle unsere Sünde das Opfer zu bringen. Und von da an kann Paulus dann schreiben in Römer 5, Vers 1, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dadurch, dass wir an ihn glauben und an ihn klammern, dadurch bekommen wir Frieden mit Gott. Und das steht alles schon in der Geburtsanzeige bei Jesaja. Was für ein Kind. Vier Namen machen sein ganzes Wesen deutlich. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Jesus ist der starke Gott. Oder Gottheld kann man auch übersetzen. Und dieser Jesus, der den ganzen Überblick und die ganze Macht hat, der sorgt für uns treu und er ist uns nahe wie ein Vater auf ewig. Und er ist der Fürst des Friedens, der alle unsere offenen Rechnungen bezahlt und uns den Frieden mit dem Vater im Himmel bringt, für Zeit und Ewigkeit. Man möchte am liebsten mitsingen beim Weihnachtsoratorium. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Ich denke, viele Zeitgenossen, die das in diesen Tagen in den Konzertsälen und in den Kirchen hören, die ahnen nicht, wer dieses Kind für sie sein könnte. Die machen sich nicht im Entferntesten klar, was dieser Friede bedeutet. Wissen wir es? Haben wir diesen Frieden ganz persönlich? Haben Sie diesen Frieden ganz persönlich? Gehören Sie zu diesem Kind? Denn so stark die Macht dieses Kindes auch ist, es zwingt uns nicht. Der kommt und den Gott da in die Krippe legt, das ist kein Allerweltsbeglücker. So nach dem Motto, jetzt ist das Kind mal da und alles ist gut. Sondern Jesus fordert persönliche Aufnahme. Jesus drängt auf persönlichen Einlass bei Ihnen, in Ihrem Leben. Im Mittelalter, und damit komme ich zum Schluss, da soll diese Tradition eingeführt worden sein. Da stand im Altarraum der Kirchen eine Krippe, eine offene Krippe, und die Leute legten eine Puppe oder so etwas hinein. Und dann im Laufe eines Abends legten sie sich diese Puppe gegenseitig auf den Arm, um damit zu symbolisieren, es reicht nicht, wenn das Kind in der Krippe liegt, sondern es kommt darauf an, dass es in dein Leben kommt, dass du es persönlich aufnimmst. Darauf kommt es an, nur dann ist dir wirklich geholfen. Wir wollen ihn nicht abseits im Stall liegen lassen, sondern wir wollen ihn persönlich aufnehmen. Und noch viel drastischer hat das ein Pfarrer erlebt, der das uns mal erzählte, als wir Studenten waren. Er hatte einen Besuch in Südafrika gemacht, hatte dort Vorträge gehalten. Und beim Abschied, großer Bahnhof am Flughafen, und eine Familie hatte auch ein kleines Kind mitgebracht, so ein kleines, wir würden sagen, ein kleines Negerbaby, ein ganz niedliches Kerlchen. Und wie er da so steht, der Pfarrer, und sich verabschiedet von den Leuten, legen sie ihm einfach dieses Baby in den Arm. Und er sagt, ja, da hatte ich nun das Kind, was sollte ich mit ihm machen? Er hat es dann doch nicht mit nach Deutschland genommen, aber er hat es als ein Gleichnis gesehen. Er sagt, so macht es im Grunde genommen Gott mit uns. Er legt uns sein Kind in den Arm. Und die Frage ist jetzt, was mache ich mit dem Kind? Was mache ich mit dem Kind? Nehme ich es auf? Will ich ihm gehorchen? Will ich mein Leben an dieses Kind binden, für immer und ewig? Dieses Kind ist das totale Gegenteil von harmlos. Dieses Kind erhebt den Anspruch auf mein ganzes Leben zu besitzen. Der König der Welt will der König meines Lebens sein. Und wenn Sie das begriffen haben, dann geben Sie doch Ihren Widerstand auf und schenken Sie ihm Ihr Leben ganz. So wie es Paul Gerhardt in seinem berühmten Lied beschrieben hat. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Und lass dir es wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Und hast mich dir zu eigen, gar ehe ich dich kannt, erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Wann oft mein Herz vor Kummer weint und keinen Trost kann finden, rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein? Du sollst ja guter Dinge sein. Ich sühne deine Schulden. Ja, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, Gott hält, Vater auf ewig und Fürst des Friedens. Amen.